Hallo bei Trending Topics. 18% der Startup-Founder, 9% der Geschäftsführer, 27,8% der Aufsichtsratsposten und 7,9% der Vorstandsmitglieder. Wir schreiben das Jahr 2021 und der Anteil weiblicher Führungskräfte in kleinen wie großen Unternehmen ist immer noch erschreckend gering. Bei mir im Podcast-Studio sitzen heute zwei Damen, die das mit allen Mitteln ändern wollen. Madis und Tanja von The Female Factor, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Hallo.
Genau, ich will mal mit einer Frage einsteigen und bin gespannt, ob ihr das wisst. Ich habe es auf Anhieb nicht gewusst. Und zwar, wie heißt die österreichische Frauenministerin?
Susanne Raab.
Super. Bin begeistert, dass ihr das wisst. Ich frage nämlich deswegen, weil es viele Leute tatsächlich nicht wissen und auch einige Leute sagen, dass die Frauenpolitik in Österreich nicht sonderlich präsent ist. Wie würdet ihr das bewerten? Wie schaut das aus eurer Sicht aus?
Also rein aus externer Sicht, weil wir uns ehrlicherweise politisch nicht so stark einmischen, sage ich jetzt mal, in der heimischen Szene, ist es so, dass sie vom Budget her, glaube ich, schon einiges mehr investiert hat als die Vorgängerin. Aber es stimmt, dass das Frauen- und Familienressort sozusagen in einem Thema zusammengefasst wird. Und was mir persönlich ein bisschen fehlt, ist so die wirtschaftliche Komponente bei dem Ganzen, vor allem wenn es um den Arbeitsmarkt geht und das wirtschaftliche Potenzial von Frauen. Also meiner Wahrnehmung her tut sich was, aber natürlich ist es nicht präsent genug. Ja.
Ist euch das genug, was in Österreich oder vielleicht sogar in Europa gemacht wird? Genau eben dieses Thema, auf das ihr euch ja draufgesetzt habt, Frauen viel stärker in der Wirtschaft präsent zu machen?
Also ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren, rein vom politischen Engagement und dann natürlich, was in der Privatwirtschaft tatsächlich passiert. Es gibt natürlich Befürworter, die sagen, okay, die Politik sollte sich etwas stärker noch einmischen. Aber es gibt dann natürlich auch die Perspektive, die sagt, die Unternehmen selbst sollten das eigentlich so hinbekommen. Und ich bin da eigentlich auf der zweiteren Seite. Natürlich gibt es auch Quotenregelungen etc., aber die Politik setzt am Ende des Tages die Rahmenbedingungen und die Unternehmen, denen obliegt die Verantwortung, dass sie diese Kultur in den Unternehmen vorantreiben und dafür stehen.
Genau, wir arbeiten ja bei der Female Factor auf drei Ebenen sozusagen, auf individueller, wo wir mit der Frau direkt arbeiten und die quasi in der Wirtschaftswelt begleiten, in Führungspositionen. Dann, wie die Mar das schon angesprochen hat, im Unternehmensbereich, da werden wir da einfach die Awareness schaffen, dass Diversitätsthemen einfach kein Charity-Projekt sind, sondern strategisch verankert werden müssen. Und dann versuchen wir, dass man das Frauen- und Familienbild allgemein in der Gesellschaft verändert. Und da gehört natürlich schon auch politische Arbeit dazu. Nur die Politik muss halt alles wieder das Feedback bekommen aus der Gesellschaft. Ja, wir können nicht alles an die Politiker umwälzen. Es fängt bei uns an, wie stellen wir uns eine Chefin vor, einen Chef. Wenn man das Wort CEO hört, denke ich automatisch an einen Mann. Also diese Bias, die wir selber in uns haben, die können halt auch aufgearbeitet. Und über diese Ebenen hinweg braucht es die Politik natürlich zur Unterstützung, damit Unternehmen das auch umsetzen können, damit ich als Frau alle Vorteile habe in der Wirtschaftswelt. Also es müssen immer alle Komponenten zusammenspielen und nur die Politik wird es nicht reißen.
Okay, jetzt ihr beide als zwei Unternehmerinnen angetreten, ihr habt ja nicht nur einen Verein, sondern ein Unternehmen mit B2B-Business. Erklärt uns mal, uns und den Hörern, die The Female Factor nicht im Detail kennen, was macht ihr im B2C-Bereich und auch im B2B-Bereich?
Also wir haben gestartet als eine Karriereplattform für zukünftige weibliche Führungskräfte, das heißt, wir fokussieren uns vermehrt auf weibliche Millennials und versuchen sie sozusagen in ihrer Karriere zu begleiten und nach oben zu bringen, unter Anführungszeichen. Weil unsere Mission ist, diesen Gender Leadership Gap zu schließen. Das heißt, die Statistiken, die du, Jakob, jetzt am Anfang genannt hast, man sieht, da ist eine Diskrepanz, vor allem in der Führungsebene da, von rein, was die Zahlen auch belegen. Und dem wollen wir entgegenwirken. Das heißt, wir haben gestartet als Karriereplattform mit Mentoring-Programmen, mit verschiedensten Netzwerkveranstaltungen etc. Und das Ganze ist verankert im Verein, weil wir haben gesagt, wir möchten die individuelle Frau eigentlich nicht monetarisieren. Weil was uns persönlich auch manchmal nervt, ist, dass man dieses Problem auf Frauen umwälzt und sagt, ja, sie müssen sich jetzt noch besser weiterbilden und noch mehr kämpfen und sich noch mehr hineinsteigern und noch mehr wie Männer sein. Wir sagen, nein, das System hat einen Fehler. Und für dieses System haben wir dann das Unternehmen gegründet. Das heißt, wir machen im Bereich HR Consulting. Wir schauen uns die Employer Brands von Unternehmen an und helfen dabei, inklusiver zu sein. Und auf der anderen Seite suchen wir aktiv Talente. Und wir haben auch eine Jobplattform gelauncht, die erste Jobplattform Europas, die tatsächlich Faktoren zeigt, die wichtig für unsere Zielgruppe sind.
Mhm. Über die Jobplattform würde ich gern später noch sprechen. Zuerst vielleicht noch so zu euren Zielen. Habt ihr euch irgendwann mal so ein Ziel gesetzt? Wir sind erst dann zufrieden, wenn die ganzen Zahlen, die ich vorher genannt habe, auf 50 oder sogar mehr Prozent gestiegen sind?
Per se, glaube ich, geht es nicht um die Prozentanzahl. Es geht darum, dass einfach die nächste Generation alle Möglichkeiten haben sollen. Also diese Equal Opportunities, dass das für einfach, ja, für die nächste Generation normal ist, einen CEO-Posten anzustreben und nicht verteidigen muss, wenn man also eine Kinder haben möchte oder vielleicht auf Karenz geht. Diese Themen, dass das einfach bei uns in der Gesellschaft akzeptiert wird. Also das wäre so unser Ideal. Und ja, das muss nicht 50% sein. Es muss nicht immer alles komplett equal sein, aber einfach die Möglichkeiten, das ist für das, was wir einstehen. Und das halt, damit wir groß denken, weltweit, also nicht nur Österreich. Ja.
Und unser Ziel ist tatsächlich, dass es uns als The Female Factor nicht mehr gibt. Also es hört sich vielleicht seltsam an, aber ja.
Okay.
Also es gibt nämlich rein beim Thema Diversität gibt so viele Dimensionen, Nuancen, die uns beide auch sehr interessieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir mal mit der Female Factor dann aufhören oder es umbenennen in einen anderen Faktor sozusagen.
Okay, und jetzt schreibt man bald das Jahr 2022 und man möchte ja meinen, dass das ja alles schon anders ist, aber trotzdem braucht es immer noch die Female Factor und viele andere Initiativen und Unternehmen in dem Bereich. Warum ist das eigentlich so? Scheitert es am Ende dann an mir und meinen Geschlechtsgenossen oder wer hat Schuld?
Natürlich, niemand hat Schuld. Es sind einfach Strukturen, auf denen wir die Jahre hinweg aufgebaut haben. Natürlich, Patriarch war halt ein Ding, einige Jahre zuvor, oder Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und es sind die Strukturen, die wir halt alle aufbrechen müssen mit jedem Einzelnen von uns. Und ich habe es eh am Anfang angesprochen, wir sehen das auch auf den drei Ebenen. Es müssen einfach alle mitwirken und es muss in jedem von uns was tun, damit einfach die Erkenntnis da ist, again, dass Diversität wichtig ist und dass wir müssen ja ständig erklären, ja, es ist wirtschaftlich auch gut. Einfach das muss ja schon, also von der menschlichen Seite ist es doch schon klar, dass es gut ist, wenn ich viele verschiedene Menschen in einem Unternehmen habe, damit ich verschiedene Perspektiven bekomme. Und das ist auch noch durch so viele Studien belegt mittlerweile. Und dass diese Awareness einfach in jeden Einzelnen eindringt und wir dann tatsächlich gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Aber es sind nicht nur Männer. Natürlich gibt es genug Männer, die das unterstützen, die wissen, und wie wichtig das Diversität ist. Und ich glaube, es sind wir, die uns Druck holen, es sind teilweise Politik und es ist einfach das gesellschaftliche Bild, was immer noch so veraltet ist. Also gemeinsam immer wieder diese Diskussion führen, Bewusstsein, Sprache, wir haben es halt schon mal kurz vorher besprochen, mit Gendern ist halt wichtig, vor allem im österreichischen Raum. Also so ganz Kleinigkeiten, die einfach jeder im Arbeits- oder im allgemeinen Alltag implementieren kann und die uns einfach weiterbringen, Schritt für Schritt.
Und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo wir sehr viele Strukturen ändern können, allein unsere Generation, sage ich jetzt mal, weil, wie die Tanja schon erwähnt hat, unsere Arbeitswelt oder die Rahmenbedingungen unserer Arbeitswelt wurden ja geschaffen, also nicht im 19. Jahrhundert sozusagen, zu einer Zeit, wo Männer die Hauptversorger waren und ihre Ehefrauen zu Hause waren. Das hat sich jetzt geändert, ja, also heutzutage leben die meisten in einer Partnerschaft mit beiden Personen, in einem Beruf sozusagen, und wir müssen ein bisschen flexibler denken, wie wir die Arbeitswelt gestalten, wie wir Wirtschaft denken, wie wir verschiedenste Berufsfelder überhaupt präsentieren und wie es möglich ist, in der Wirtschaft tatsächlich Erfolg zu haben und was überhaupt Erfolg bedeutet.
Ja, Leadership ist halt für uns auch so ein Thema. Wie nennt man heutzutage einen CEO wahr? Was glaubt man, was muss der machen als Mensch, dass er gut ist? Und das ist ja halt da von früher so veraltet, dass es einfach jetzt nicht mehr zählt. Und es ist auch wieder Statistik belegen, dass es dass Frauen das meistens ein bisschen besser machen und sehr viele Faktoren einfach reinbringen in ein Team, die wichtig sind, und vor allem in der Krise, das haben wir jetzt auch gesehen. Und da gibt es einfach so viele Themen wie Empathie, Kommunikationsverständnis, dass Frauen einfach sehr gut können von der Natur aus und dass wir das einfach in die Wirtschaftswelt übertragen und sehen, okay, das hat tatsächlich einen großen Mehrwert.
Die gerade angesprochene Corona-Krise, wie hat sich die eigentlich auf das Thema ausgewirkt? Weil es gibt ja auch, glaube ich, Analysen, die sagen, eigentlich schlägt das Pendel ein bisschen so zurück ins Konservative, also eher so ins Patriarchale. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also es gab eine Statistik vom World Economic Forum und die belegt, dass wir noch 276 Jahre brauchen, um Geschlechterparität in der Wirtschaft herzustellen, sozusagen, global. Und diese Zahl hat sich um eine gesamte Generation verschlechtert seit der Pandemie. Das heißt, unsere Urenkelin in 8. Generation wird das dann mal erleben, hoffentlich, wenn man sich das jetzt bildlich irgendwie vorstellen kann. Aber ja, man hat gesehen, auch wenn beide Eltern beispielsweise von zu Hause aus arbeiten, es sind doch die Frauen, die überwiegend die nicht bezahlte Care-Tätigkeit übernehmen. Also sei es jetzt Homeschooling, sei es jetzt Care-Tätigkeiten für andere Familienmitglieder, nicht nur Kinder und natürlich den Haushalt. Also man sieht, das ist noch tief in uns drinnen. Ja.
Okay. Bei eurer Arbeit ist wahrscheinlich, oder davon gehe ich jetzt mal aus, sehr wichtig, also sind Role Models sehr wichtig. Und ihr habt ja vor einigen Monaten eine große Konferenz abgehalten und habt ja einen Coup gelandet. Ne? Also kann man ja schon sagen. Keynote Speakerin war Sheryl Sandberg, ich glaube COO bei Facebook. Erzähl mal, wie habt ihr das geschafft, die zu bekommen?
Tanja eine E-Mail geschickt. Wir sind ja mittlerweile, glaube ich, dafür bekannt, dass wir sehr über unsere Grenzen hinaus denken und aimen und immer viel größer handeln, wie wir eigentlich sind. Also wir sind ein sehr kleines Team hier in Wien. Und ja, wir sind unter anderem mit der Female Factor auch in Lean In integriert. Lean In ist das Netzwerk, das Sheryl Sandberg gegründet hat, also ein Frauennetzwerk, das größte weltweit. Und ja, wir haben einfach gedacht, okay, so als Lean In Vertreter könnten wir schon mal anklopfen. Und ja. So ist es dazu gekommen. Aber neben der Sheryl Sandberg haben wir auch die Dame Stephanie Shirley gehabt und das war für uns ja irgendwie noch berührender, so eine Pionierin in dem Bereich zu haben. Also die Dame Stephanie hat vor in den 60er Jahren quasi schon ein IT-Unternehmen gegründet, hat Remote Work praktiziert und hat nur Frauen beschäftigt, bis dass es dann vom Gesetz verboten worden ist. Und dann hat es Männer anstellen müssen.
Gott sei Dank, das ist ja gut.
Ja,
das ist
genau. Aber das war so, es ist so eine Koryphäe damals und bis heute einfach so eine Verfechterin von einfach Women in Tech und für neue Arbeitsmodelle schaffen und einfach neue Sachen probieren und nicht immer in den Strukturen weiterarbeiten, die schon vorhanden sind. Und super Inspiration.
Jetzt wollte ich eigentlich ursprünglich fragen, warum Sheryl Sandberg euer großes Vorbild ist, aber offenbar ist es eigentlich jemand anderer, oder?
Ja. Also die eigentliche Keynote-Speakerin war Dame Stephanie Shirley. Sheryl Sandberg war dabei, als wir als Teil der Konferenz, wir haben es ein Global Coffee Date genannt, wir haben über 100 andere Frauennetzwerke aus der ganzen Welt eingeladen und es war ein Workshop-Setting und da hat sie die Opening Remarks gemacht. Ja.
Genau, und weil es für Communities, Community Leader quasi gedacht war, haben wir gesagt, okay, die Sheryl Sandberg wäre für das perfekt, weil sie also einfach so eine große Community zusammengebracht hat, die tatsächlich, also wo jeder einfach für Frauen eintritt und für Frauen in der Wirtschaft vor allem auch und im Business und deswegen natürlich ein super Role Model ist für jeden, der im Community-Bereich tätig ist und wir wollen einfach schauen, okay, was kann sie uns mitgeben, das für uns inspirierend ist, weil Community-Arbeit, also wie du vorher angesprochen hast, wir sind zweiseitig, einmal Verein, einmal natürlich mit Unternehmen. Community ist schon harte Arbeit, ja, also du steckst wirklich viel rein und so inspirierender Talk von Anna, die es wirklich geschafft hat und wirklich Millionen Frauen damit quasi abholen kann, ist einfach eine große Inspiration gewesen.
Wie steht sie hier persönlich zu Sheryl Sandberg? Die ist natürlich eine große Nummer. Auf der anderen Seite kann man ja auch viel daran kritisieren. Also gerade Facebook kommt ja, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr aus der Kritik heraus, was Werbebusiness, Datenschutz und so weiter angeht. Wie steht sie dazu?
Also ich muss persönlich sagen, dass ich Facebook gegenüber und ihr gegenüber, was sie jetzt bei Facebook gemacht hat oder noch mehr macht, vor allem in der Entscheidungsposition, in der sie ist, dem stehe ich sehr kritisch gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Aber die Arbeit, die sie geleistet hat im Non-Profit-Bereich und jetzt mit Lean In, das respektieren wir sehr sogar.
Und genauso eine Frau im Tech-Bereich, die sie hochgearbeitet hat und wirklich viel erreicht hat. Und das war für uns auch der Grund, dass wir sie trotzdem einladen.
Trotz persönlicher Befindlichkeiten? Nein,
Schatz. Also Vorbild mit Abstrichen, wenn man es will.
Genau, wie jeder Mensch. Wir müssen das auch ein bisschen, nicht jeder ist perfekt und nicht in jedem Unternehmen läuft alles perfekt und das müssen wir auch ein bisschen, ja.
Was ist schon Vorbild? Jeder hat vorbildliche Dinge und jeder hat auch negative Seiten.
Stimmt, ja. Okay. Wir sitzen ja eigentlich im gleichen Coworking Space im Wiener Talent Garden, aber wir sehen uns eigentlich ziemlich selten, haben wir auch jetzt vorher festgestellt, weil ihr seid ja international sehr viel unterwegs. Wie funktioniert das bei euch? Arbeitet ihr nur mehr remote mit verteilten Teams über die ganze Welt verstreut? Wie läuft das bei euch?
Also wir haben schon bevor wir wussten, dass es eine Pandemie geben wird in dieser Form, haben wir das Unternehmen so gegründet, dass wir in einer Remote-Struktur arbeiten, weil das immer ein Wunsch war von Tanja und mir, dass wir diese Flexibilität haben. Jetzt nicht nur für unser eigenes Privatleben, aber auch für unser Team und die Menschen, die wir anziehen wollten. Also uns war es wichtig, dass wir so international wie möglich von Anfang an agieren und das erlaubt ein Remote-Setting für ein junges Unternehmen einfach. Genau, und da wir zu zweit auch in einem Shared Leadership Modell arbeiten, das heißt, wir sind Co-Geschäftsführerinnen und teilen uns sehr viele Dinge, haben wir auch was Neues probiert, nämlich nicht am selben Platz zu sein. Das heißt, wir sind auch nicht im selben Land. Das heißt, wir haben zwar in Wien gegründet, aber wir sitzen nicht in derselben Stadt sozusagen. Und unser Team hat jetzt auch, ich glaube, 13 Nationalitäten haben wir dabei und sitzen überall und versuchen immer einmal im Quartal zumindest zusammenzukommen. Und da bietet sich natürlich ein Coworking-Space, das in mehreren Städten aktiv ist, sehr an für uns, weil man dann Zugang auch hat zu anderen Städten und nicht nur Wien. Ja.
Okay, das heißt, ihr seid ab und zu in Wien, aber auch oft in anderen europäischen Hauptstädten.
Das Einzige, worauf wir halt Wert legen bei den Talenten, ist halt, dass sie zumindest auf europäischer Zeitzone arbeiten, damit man halt da die Synergien einfach ausnutzen kann. Und wir haben halt das Angebot, dass wir die nach Wien kommen, wenn wir halt die Treffen haben. Also jetzt, ich lebe auf Zypern mittlerweile. Ich bin ursprünglich nach Tel Aviv gezogen. Das war deswegen auch mein Wunsch, dass wir das remote aufbauen, damit ich einfach dorthin gehen kann. Bin umgezogen und jetzt haben wir unser komplettes Leadership-Team bei mir zu Besuch gehabt für ein verlängertes Wochenende. Und das sind halt schon coole Perks, die man als Jungunternehmen normalerweise ja eigentlich nicht macht. Oder ja, vielleicht in Österreich ein kleiner Urlaub. War nicht wirklich. Und ja, es war schon ziemlich cool. Und jetzt wieder alle zu sehen da in Wien, also wenn ich schon da bin, sehr selten, ist schon einfach eine ganz andere, coole Atmosphäre. Und wir haben dann halt viel mehr Quality-Time zusammen. Also wir nehmen uns wirklich die Zeit, dass wir die Meetings haben, die mehr zwischenmenschlich gehen und nicht auf Projektplanung etc. Also ganz viel Brainstorming, Sachen, die man offline dann macht und einfach ja Beziehungen aufbauen, die ja sonst natürlich über Slack ein bisschen schwierig zum Abdecken sind. Und damit kann sich jeder dann auch wieder der Freiheit widmen, dass er von wherever and whenever arbeitet. Und so kann man für uns auch gut Talente akquirieren. Also diese Freiheit, die wir einfach geben. Genau.
Okay. Und Gott sei Dank hatten wir es tatsächlich vor Corona, weil sonst hätte uns das ziemlich nach hinten gehauen, wenn wir da die Strukturen komplett neu erschaffen hätten müssen, ja.
Das Einzige, was sich bei uns während Corona geändert hat, sind ein paar neue Tools, die dazugekommen sind und dass jeder dann die Kamera einschalten hat müssen. Vorher war das Videocalls immer nur so zwischendurch und das war so dann die einzige Regel, dass man, okay, jeder muss Kamera anhaben, einfach damit man ein bisschen mehr connecten kann.
Und das ist Afterwork-Yoga online, yeah. Coffee Breaks online und was jeder gemacht hat am Anfang, wirklich die Mitarbeiterinnen überschütten mit lauter
Möglichkeiten. Das gibt es ja schon seit vielen Jahren, oder wie?
Yoga, ja.
Ja, aber irgendwann reicht es dann auch, ja.
Ich habe auf eurer Webseite gelesen, ihr habt 6.500 Mitglieder aus 47 Ländern. Das ist natürlich extrem divers. Was würde ich jetzt aber trotzdem sagen, was ist die große Gemeinsamkeit, was ist der große gemeinsame Nenner von diesen vielen verschiedenen Menschen?
Angehende Führungskräfte oder Leute, die halt wirklich ja irgendwie was wirklich was erreichen wollen in der Karriere und weiter vorankommen
Ambition.
Wollen. Also, ja, die Ambition dahinter, was zu bewerkstelligen und der Impact dahinter. Es sind wirklich viele, die eine Mission haben, die mit ihren eigenen Werten sehr gut im Reinen sind, die schon entdeckt haben und da einfach weitergehen wollen. Deswegen hat bei uns auch die Jobplattform extrem viel Sinn gemacht, weil ganz viele Millennials, vor allem weibliche Millennials, noch Jobs suchen, die halt einfach diese Mission mitbringen, die einen Impact haben und wo sie was ja, bewirken können. Ich glaube, das ist auch so ein Zusammenhang.
Über den Start der Jobplattform haben wir ja auch berichtet. Also wie gesagt, Jobplattform für weibliche Talente im Fokus. Wie wird die angenommen? Was hat sich da in den letzten Wochen, Monaten entwickelt?
Gut.
Okay, ihr grinst beide, also sehr gut. Okay.
Ja, also der Ansturm hat uns auch überrascht. Es war ja im Sommer und wir haben uns gedacht, okay, machen wir das jetzt einfach im August. Ich war da gerade noch auf Urlaub und dann plötzlich bin ich nicht vom Handy weggekommen. Also ja, Wahnsinnsansturm, was uns natürlich sehr freut als junges Unternehmen. Aber dann natürlich sofort die erste Frage, braucht es jetzt noch eine Jobplattform? Warum für Frauen? Warum diskriminiert ihr andere? Und da ist natürlich die Antwort, nein, tun wir nicht. Ja, natürlich ist der Fokus in der Kommunikation und in den Faktoren, die wir mit einbeziehen, basiert auf Studien, die wir mit weiblichen Millennials geführt haben. Aber wir können Gott sei Dank rein rechtlich auch niemanden ausschließen. Das heißt, selbstverständlich richten wir uns an jegliche Menschen, egal Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung etc.
Okay, das heißt, auch ich, wenn ich einen Job suchen würde, könnte dorthin gehen.
Und genau, wenn dir beispielsweise wichtig ist, dass das Unternehmen sehr flexible Arbeitsmodelle anbietet, dich unterstützt, in Väterkarenz zu gehen etc., wenn dir das wichtig ist als Mann, dann perfekt.
Genauso Weiterbildung, interne Förderprogramme, diese Themen, die eigentlich eh jeden in dieser Generation interessieren. Und das ist halt ja bei Frauen nochmal ein bisschen stärker ausgeprägt, aber es ist quasi wirklich für jeden gut. Und du weißt ja dann auch aus meiner Sicht, dass es halt, wir arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die bei uns durch den Vetting-Prozess gelaufen sind. Das heißt, wir schauen wirklich, meine, das ernst mit den Diversitätszielen, was ist deren Mission dahinter, was wollen die bei uns erreichen. Also nicht nur Pinkwashing sozusagen, sondern die, tatsächlich sind die auf der Suche nach mehr Diversität. Und ich finde schon, als Talent hat es extremen Stellenwert mittlerweile, weil ich einfach weiß, okay, die Investierenden ist es wichtig, da wird jeder gleich behandelt, das ist fair und das ist ja quasi das Arbeitsumfeld, was sich jeder von uns wünscht.
Zumindest wir wollen es so bunt wie möglich haben, ja.
Okay, was würdet ihr jetzt sagen, was sind so die Top 3, Top 5 Kriterien für ein Unternehmen, das auf dieser Jobplattform eine Berechtigung hat?
Also, unser Vettingsprozess hat ja 15 verschiedene Faktoren, die wir anschauen. Und per se, das Wichtigste ist für uns halt natürlich keine negativen Bewertungen. Also, das ist natürlich das Wichtigste nirgendwo. Keine negativen Presseberichte, vor allem zum Thema irgendwas Diskriminierung natürlich.
Das nächste sind Diversitäts- und Inklusionsziele, inklusive Bildsprache, auf der Website vor allem und Außenauftritt. Genau. Weiterbildungsmöglichkeiten. Genau. Dann die Weiterbildungsmöglichkeiten, interne Initiativen.
Okay, also zahlreiche Faktoren und je mehr Faktoren ein Unternehmen erfüllt, desto prominenter oder besser ist es dort?
Das Unternehmen braucht mindestens 85 Punkte, um gelistet zu werden. Andernfalls darf unser Team es nicht listen sozusagen und die machen sich dann normalerweise einen Call aus und schauen, ob wir irgendwie auch helfen können im Prozess.
Ja. Okay, alles klar. Noch ein ganz anderes Thema. Auch wir bei Trending Topics behandeln das Thema Frauen, Frauenquote, in der Startup-Szene auch jedes Jahr immer anlässlich zum Frauentag. Ist eigentlich auch ein bisschen schade, eigentlich. Aber jedenfalls dieses Jahr haben wir eine Umfrage gemacht, unter, also die ist nicht repräsentativ, aber man hat irgendwie so ein Gefühl bekommen, unter Gründerinnen aus Österreich und Deutschland und haben sie gefragt, ob sie glauben, dass es eine Frauenquote bräuchte für Startup-Förderungen und Investments. Und irgendwie ist dann unterm Strich rausgekommen, ja, leider braucht es sowas tatsächlich. Was ist eure Meinung?
Ja. Leider. Okay, kurz ja. Wir würden uns wünschen, dass das von also natürlich passieren würde. Tut es aber leider nicht.
Also geht ja ganz klar wieder zurück. Ich glaube, du hast ja vorher erwähnt mit oder ja mit Minimi-Effekt und wen man halt hiert und einstellt und das bei Förderungen ja dasselbe. Ich meine, wenn du immer das durchschaust, aber bei Förderungsstellen ist es so, wenn du immer wieder das siehst, was schon da war, was schon gefordert worden ist, wo natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, wieder annimmst, hast du natürlich genauso die Thematiken. Also für uns Quoten sind einfach so ein Mittel zum Zweck, dass man dem Bias entgegenwirkt, der halt in allen von uns drinnen ist. Sind wir wieder beim Thema gesellschaftliche Komponenten, was man, wie man Frauen und Männer differenziert. Und mit Quoten haben wir halt einfach festgestellt, dass es funktionieren kann, auch wenn es trotzdem noch immer nicht perfekt ist, aber es geht zumindest in die richtige Richtung.
Und was ich nicht ganz verstehe, vor allem nicht in so einer Innovationsszene wie der Startup-Szene, ist, warum man dem Thema, warum man es nicht einmal ausprobiert. Ja, man kann ja sagen, hey, wie bei jeder anderen Schnapsidee, die man hat und die man einfach ausprobiert und pivotiert und was weiß ich was alles, warum man nicht einmal so eine Quote vielleicht beim Hiring einführt oder auch bei jetzt Führungspositionen und wenn es nicht klappt, nach ein Jahr, zwei Jahren abschafft, ist ja kein Problem. Aber mal testet, das verstehe ich nicht ganz, warum das so emotional behaftet ist, das Thema.
Gute Frage, ja, stimmt, aber dieses Trial and Error wäre irgendwann mal auch bei solchen Regelungen angefangen.
Es ist einfach auch nicht so schwierig, aber trotzdem
naja, müssen wir darüber aufregen. Auf Deutsch haben wir es halt wirklich schwer im Vergleich zu Englisch.
Ja, da muss ich aber auch dazu sagen, also wir haben jetzt auch angefangen, unsere Artikel zu gendern, also Minimumanforderung ist das im Titel, das zumindest gemacht wird. In langen Texten kann es das eine oder andere Mal passieren, dass dann nicht jedes Wort gegendert ist. Wofür wärt ihr? Was ist der Tipp an uns? Reicht die Überschrift oder?
Nein, überall.
Nee, ganz oder gar nicht.
Fühlen, wenn man ständig von weiblichen Versionen spricht, ja? Fühlst du dich auch abgeholt? Nein, weiß ich nicht, ja? Und es ist nur eine Sache von einmal wirklich sagen, man möchte das und dann geht es. Und dann kommst du eh rein. Und dann ist es ganz normal. Und ich glaube mittlerweile, der Doppelpunkt ist bei uns in Österreich der, was am stärksten vertreten ist und das geht wirklich einfach.
Absolut, den verwenden wir auch. Hat sich offenbar durchgesetzt.
Auch ganz wichtig, dann nicht nur bei Gründerinnen, sondern auch bei Investorinnen. Da gibt es auch Frauen. Das ist nämlich ganz oft so, dass dann eine Gruppe quasi gegendert wird und die andere wieder nicht. Okay. Ich habe es nicht bei euch gesehen, aber erfahrungsgemäß.
Okay, alles klar. Ich werde künftig noch mehr darauf aufpassen, auf jeden Fall kann ich euch versprechen. Letzte Frage noch, Blick in die Zukunft. 2025, was würdet ihr sagen, wie hoch ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen? Was wünscht ihr euch?
Also derzeit ist in Europa sind wir bei circa 16%, soweit ich weiß. Und Geschäftsführerin haben wir, wie du gerade gesagt hast, 9% jetzt in Österreich. Natürlich streben wir an Parität, also das 50%, das wird es aber nicht spielen 2025. Also ich denke mal, dass wir ambitionierter 30% anstreben. Oh, wow. Da bin ich sehr optimistisch. Das ist wahrscheinlich ein Blödsinn, aber ich bin einmal optimistisch.
Ja, also das ist wahrscheinlich sehr. Wir versuchen ja auch bei uns, also wenn wir mit Kundinnen arbeiten, dass es das Thema ist, mindestens 5 Jahre für Diversitätsziele, damit die überhaupt irgendwie was erreichen, weil es ist halt einfach eine Maschinerie, die in Bewegung gesetzt werden muss. Und jetzt sind wir wieder dabei gewesen, okay, Corona hat uns alle ein bisschen wieder zurückversetzt, das heißt, wir müssen ja wieder neu Anlauf nehmen. Ganz viel, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer haben jetzt ja durch Corona einfach auch neu ausgerichtet, was sie möchten und wie sie leben wollen. Von dem her kann sich viel verschieben. Also man sagt nicht, ob man auf 30% kommen.
Wir wären nicht Unternehmerinnen, 25. Wenn wir nicht so Wahnsinnsziele hätten im Kopf.
Sind ja nicht nur wir, die da mitsprechen.
Wir schaffen unsere eigenen Realitäten.
Super, ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Madis und Tanja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke, Jakob.
Ja, das waren Madis und Tanja, die beiden Gründerinnen von The Female Factor im Podcast von Trending Topics. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei euch melden. Bis dann und ciao.